Die Meditation der Konditionalität. Hinweis: Diese Meditation richtet sich ausschließlich an erfahrene Meditierer. Sie ist für Anfänger absolut ungeeignet, ja kann sogar schädlich sein. Sie ist auch für mäßig geübte Meditierer nicht vorgesehen. Wenn du also erst seit einigen Jahren und womöglich auch nicht täglich praktizierst, dann solltest du dich dieser Übung definitiv nicht zuwenden. Und jetzt für die Erfahrenen, meditiere unter euch. Bei dieser Meditation wird durch die 24 Nidanas geführt. Die 12 zyklischen Nidanas des Patijasamupada und die 12 progressiven Nidanas. Wenn du damit nicht vertraut bist, machst du am besten Folgendes. Beim ersten Mal meditierst du nicht, sondern hörst dir diese Meditation nur aufmerksam an und betrachtest dir dabei die beiden Bilder, die mit links bei dieser Meditationsanweisung vermerkt sind. Es sind die Bilder von den 12 zyklischen Nidanas und von den progressiven Nidanas. Dann kannst du beim zweiten und den folgenden Malen auf dieses Betrachten der Bilder verzichten und hast deinen Eindruck, wie du meditieren sollst. Betrachte zunächst für 1-2 Minuten ruhig deinen Atem. Die Meditation der Konditionalität. Erster Teil. der untere Teil des Pfades zur Erlösung, die Stufen 13 bis 20. Dukkha, Unvollkommenheit, Leiden, das nicht letztendlich Zufriedenstellende. Alle abhängig entstandenen Dinge sind letztendlich unvollkommen, nicht letztendlich befriedigend. Man kann sie grob in drei Gruppen einteilen: unmittelbar leidvolle, solche, die Leiden für Dritte verursachen, und solche, die durch ihre Vergänglichkeit leidvoll sind. Dinge, die unmittelbar leidvoll sind, kennen wir alle. Körperliche Schmerzen, die Tatsache, dass wir altern, dass wir krank werden und dass wir dereinst sterben müssen. Zum unmittelbar Leidhaften gehört auch Kummer, Jammer und Trübsal. Und dazu gehört auch vom Lieben getrennt sein und mit Unliebem vereint sein. Neben dem, was unmittelbar leidvoll ist, gibt es auch vieles, das mir angenehm erscheint. aber für einen Dritten unangenehm ist. Ein Beispiel dafür. Ich sitze hier und meditiere. Das ist angenehm. Draußen herrscht Frost. Ich sitze in einem behaglich warmen Zimmer, in einer angenehm temperierten Wohnung. Das ist angenehm. Doch damit diese Wohnung angenehm temperiert ist, wird in der Heizung Gas oder Öl verbrannt. Dies trägt, wie wir alle wissen, zum Treibhauseffekt bei. Der Treibhauseffekt aber verursacht Leiden in der Zukunft. Leiden, das vielleicht nicht mit direkt, aber viele andere Menschen, Tiere und Pflanzen trifft. Was mir angenehm ist, hat Auswirkungen auf andere. Und die können leidvoll sein. In vielen Fällen, wie in dem von mir genannten. Und dann gibt es da die Dinge, die unvollkommen oder sogar leidvoll sind, weil sie vergänglich sind. Der schönste Urlaub hat ein Ende und danach wartet wieder der Alltag. Alle Dinge, auf die ich mich einmal freute, stellt sich heraus, auch sie haben Schattenseiten. Auch unsere Beziehungen zu anderen Menschen sind unvollkommen. Ich kenne nur eine einzige Beziehung von zwei Menschen, die scheinbar dauerhaft vollkommen war. Es war die Beziehung meiner Eltern. Sie schien die absolute Vollkommenheit. 8 Jahre lang, knapp 8 Jahre, dauerte die Ehe. Bis zum Tod meines Vaters. Worüber meine Mutter selig zerbrach. Je schöner etwas ist, desto schmerzlicher ist sein Verlust. Dukkha, das Unvollkommene, das letztendlich Unbefriedigende, in allem abhängig entstanden. Wenn einem diese erste edle Wahrheit, die edle Wahrheit von Dukkha, bekannt ist, wenn man sie vollständig begriffen hat, dann ergibt sich eine Alternative. Es ist die Alternative weg von Samsara. Aus dem Reich des Leidens auszubrechen und sich dem Vollendeten, dem Vollkommenen, dem Nirvana zuzuwenden. Wenn wir die Lehre des Buddha hören und sie verstehen, dann wächst in uns Shraddha. Festes Vertrauen darauf. Dass es das Vollkommene, dass es Erleuchtung, dass es Nirvana gibt und die Tatsache, dass der Weg dorthin klar aufgezeigt und gangbar ist. Shraddha, Vertrauen in den Buddha, den Erleuchteten, den Vollkommenen, den, der gezeigt hat, dass der Weg gangbar ist. Und Shraddha in den Dharma, der vom Buddha dargelegten Lehre, die den Weg weist. Und Vertrauen in den Sangha, die Gemeinschaft der Übenden, von denen viele weiter sind als wir selbst und die uns auf dem Pfad unterstützt. abgewendet von Dukkha, voller Vertrauen, voller Shraddha, wenden wir uns der dritten Stufe auf dem Heilsweg zu. Das heißt, sie entsteht von vollkommen alleine. Haben wir dieses Vertrauen in die Gangbarkeit des Weges geschafft, dann entsteht Freude darüber. Pamoja, Pramodya, Freude. Es gibt einen Weg aus dem Dukkha, aus Samsara hinaus. Es gibt einen Weg, der zur Erleuchtung führt. Wie schön. Und in Abhängigkeit von dieser Freude und der Tatsache, dass ich begonnen habe, diesen Weg zu gehen, dass ich übe, den dreifachen Pfad übe, den dreifachen Pfad von Ethik, Meditation und Weisheit. Die Freude darüber steigt ins nahezu Unermessliche. Sie wird zu einer echten Begeisterung für diesen Pfad, zu einem Entzücken, ja, zu einem ekstatischen Überschwang, zu Piti. Ich bin begeistert über die Tatsache, dass ich in meiner Ethik Erfolg habe, dass ich mir und anderen Wesen weniger schade. Ich bin begeistert über erste Erfolge in der Meditation. Und natürlich, wie jede Begeisterung, wie jeder gefühlsmäßige Überschwang, lässt auch diese überschäumende Begeisterung irgendwann nach. Das heißt nicht, dass wir enttäuscht sind, nein, indem wir weiter üben, beruhigt sich nur der Überschwang. Es kommt zur Beruhigung, zu Pasadi, zu Prashrapti, Beruhigung. Und was bleibt, wenn sich dieses überschwängliche Piti gelegt hat? Wenn Pasadi beruhigt hat? Nun, es bleibt übrig Sukha. Punkt 6. Auf dem Pfad zur Erleuchtung. Sukha. Glück. Glückseligkeit. Das bescheidene Glück des einfachen Lebens. Und was kann es Schöneres geben als Glückseligkeit? Sie schmeckt süß. Zucker, Glückseligkeit. Unser Wort Zucker ist etymologisch mit Zucker verwandt. Zucker ist das süße Leben. Das süße Leben moralischer Integrität in Bescheidenheit. Und jetzt, wo wir das süße Leben moralisch einwandfreien Lebens genießen, wo wir also den ersten Schritt des dreifachen Pfades, Shila Ethik, praktisch zur Vollkommenheit praktizieren. Und da eröffnet sich uns auch die ganze Schönheit des zweiten Schrittes. Von Samadhi, von Meditation. Und damit sind wir auf Punkt 7 des Pfades zur Erleuchtung. Samadhi, wirklich tiefe Meditation. Meditation in der Glückseligkeit der Dhyanas. Der dreifache Pfad des Buddha besteht aus Shila, Ethik, Samadhi, Pranya. Samadhi, also Meditation, und Pranya, Weisheit. Shila haben wir vollkommen entwickelt. Dadurch wurde Samadhi gestärkt, gefestigt, vertieft. in nie zuvor erfahrener Weise. Und auf der Basis dieser beiden, von Ethik und Meditation, von Sila und Samadhi, werden wir weiser. Wir kommen zur Schau und Erkenntnis der Dinge, wie sie wirklich sind. Yathabuddha Jnana Dasana. Erkenntnis und Schau, wie sie wirklich sind. Der ganz entscheidende, dicke Punkt auf dem Pfad zur Erleuchtung. Der achte Schritt. Yathabuddha Jnana Dasana. Erkenntnis und Schau der Dinge, wie sie wirklich sind. Und mit dieser Weisheit, dem Sehen, wie die Dinge wirklich sind, wenden wir uns Samsara zu und betrachten es. Wir betrachten nunmehr die 12 zyklischen Nidanas. Unser Blick richtet sich auf die zyklischen Nidanas. Avidya, Avidya, spirituelle Unwissenheit, Verblendung ist das erste der zyklischen Nidanas. Was aber ist Avidya? Was ist Avidya? Was ist spirituelle Unwissenheit? Spirituelle Unwissenheit weiß nichts von Dukkha, vom Leidvollen, davon, dass alles abhängig Entstandene letztendlich unbefriedigend ist. Und daher jagen die spirituell Unwissenden dem Glück dort nach, wo es nicht zu erreichen ist, im Bedingten. Sie kaufen sich Produkte, von denen sie sich Glück erhoffen. Wie ein Kind, das nach Spielsachen greift und sie bald liegen lässt, weil sie nicht mehr interessant sind, und nach den nächsten Spielsachen greift. Der spirituell Unwissende sucht die tausend Zerstreuungen des Lebens. Und obwohl er doch erkennen könnte, sie sind Dukkha, sie sind nichts, von denen es letztendlich zufriedenstellend, greift er, kaum dass er das einen übrig ist, zum nächsten. Er ist wie der Esel, der sich auf jedes neue Glatteis begibt, wo er doch schon tausendmal auf diesem ausgerutscht ist. So weiß der spirituell Unwissende nichts von der Wahrheit des Dukkha. Der weiß auch nichts von Anicca, von der Vergänglichkeit. Natürlich begreift er, dass Dinge intellektuell vergänglich sind, aber er will es nicht wahrhaben. Er freut sich nicht darüber, dass er altert, obwohl es die natürlichste Sache der Welt ist. Er freut sich nicht über Veränderungen, obwohl Veränderungen das sind, was überhaupt Entwicklung ermöglicht. Und er hält an seinem Ich-Wahn fest. Er hält sich für abgetrennt von den anderen. Er hat eine Mauer zwischen Ich und Ander errichtet. Er meint, er könnte sich auf Kosten von anderen Vorteile verschaffen. Und merkt nicht, wozu das führt. Erst wenn wir die Mauern zwischen Ich und Ander wirklich eingerissen haben, wenn wir Metta, Freundlichkeit für jeden und für jede empfinden, wenn wir Karuna, Mitfreude mit jeder anderen Person finden können, wenn wir Mudita und Karuna mit Freude und Mitgefühl für alle anderen empfinden können, und wenn wir mit Upekka, mit Gleichmut sehen können, wie Dinge in Abhängigkeit entstehen, erst dann haben wir die spirituelle Unwissenheit überwunden. Aber das weiß der spirituell Unwissende nicht. Und daher will er immer irgendetwas erreichen oder etwas haben oder etwas werden. Und da sind wir beim nächsten Punkt, den Sankharas, den Willensimpulsen oder auch Karma-Gestaltung. Die spirituell unwissende Person ist, so sagt der Buddha, wie ein Volltrunkener. Und die Handlungen, die Sankharas, die er begeht, sind wie die eines Besoffenen. So planen wir die Zukunft. So plant jeder Unwissende die Zukunft. Versucht etwas zu werden, etwas zu erhalten, etwas zu erreichen, etwas zu bekommen, etwas zu erwerben. Sein ganzes Leben lang bis zum Ende ist doch nicht fertig mit seinem Wollen. Und in Abhängigkeit von diesen Sankara, von diesem unbefriedigten Wollen und dem damit verbundenen Karma, das er gemacht hat, entsteht sein Wiedergeburtsbewusstsein. Vijnana. Und ebenso kommt es zur Wiedergeburt, zum Wiedererscheinen. Das Karma ist nicht abgearbeitet, das Wollen nicht erloschen. So wird das Bewusstsein, Vijnana, zur Wiedergeburt drängen. Es kommt zu Namarupa, zu Körper und Geist. Der Körper, Rupa, ist die Form, im dazugehörigen Bild dargestellt durch ein Boot. Nama, das ist der Rest des Menschen, mitunter als Geist zusammengefasst. Hierzu gehört sein Bewusstsein, hierzu gehören seine Sankharas, seine Empfindungen, seine Willensregungen. Und hierzu gehören die Vedana, seine Empfindungen. Und auch die Wahrnehmung. Namarupa, Körper, Empfindungen, Willensimpulse, Wahrnehmung, Bewusstsein. Und da er so einen neuen Körper erlangt hat, hat er auch Sinne. Schon im Embryonalzustand entwickeln sich die Sinne. Salayatana, die sechs Grundlagen, in unserem Bild dargestellt durch ein Haus mit fünf Fenstern und Türen. sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen und denken. Und da dein Körper mit Sinnesorganen ist, kommt es selbstverständlich zu unserem sechsten Bild, zu Passa. Passa ist Kontakt. Wenn Sinnenorgane da sind und ein Erkenntnisobjekt, dann kommt es zu einem Kontakt aus beiden. Passa. Und sofort, wo Kontakt ist, entsteht ein Vedana, eine Empfindung. Eine schmerzliche Empfindung, wie in unserem Bild, wo ein Mann ein Pfeil im Auge hat. Oder eine angenehme oder eine neutrale Empfindung. Vedana. Angenehm, neutral, unangenehm. Empfindung. Und so folgt eines aus dem anderen. Ist die Empfindung unangenehm, so will er ihr ausweichen, er will sie wegdrücken, er will sie nicht haben. Umgekehrt ist die Empfindung angenehm, dann steigt ihn im Verlangen, dann steigt ihn im Durst auf. Tanha auf Pali. Trishna auf Sanskrit, dargestellt durch den Biertrinker. Durst, Verlangen, haben wollen. Und dieses Verlangen, dieser Durst, dieses Haben-Wollen führt natürlich zu Upadana, zu Ergreifen und Festhalten. Dargestellt durch eine Person, die nach Früchten greift, um sie zu haben und festzuhalten. Deshalb sammelt sie sie in einem Korb. So wollen wir an allem festhalten, auch an unserem Leben. Und so wird auch dieses Festhalten wieder dazu führen, dass etwas Neues ins Werden kommt. In unserem Bild unter Nummer 10 dargestellt als Schwangere. In Abhängigkeit von Werten kommt es zum Entstehen des Neuen. In unserem Bild dargestellt durch die Gebärende. Yati, Geburt. Natürlich alles, was da entsteht, was geboren wird, wird auch wieder altern und sterben. Yara, Marana. Verfall und Tod, dargestellt durch einen, der eine Leiche zum Leichenacker trägt. Wir haben gesehen, dass das Entstehen in Abhängigkeit leidvoll ist. Wir haben die Ursache davon gesehen. Es ist spirituelle Unwissenheit, Verblendung, die zu Gier und Hass, zu haben wollen und Abneigung führt. Wenn wir also Dukkha vermeiden wollen, dann müssen wir eben dieses ablehnen, vermeiden. Unwissenheit, Gier, Hass. Und dazu hat der Buddha den Weg aufgezeigt. Die edle Wahrheit vom Leiden. Es gibt Dukkha, das Unbefriedigende. Die edle Wahrheit von der Ursache des Leidens. Es trägt seine Ursache in Gier, in Hass und letztendlich in Verblendung. Die dritte edle Wahrheit vom Aufhören. Das Dukkha, indem wir nämlich die spirituelle Unwissenheit überwinden und damit auch Gier und Hass. Und die vierte edle Wahrheit, die Wahrheit vom Pfad, der dazu führt, vom Dukkha wegzukommen. Die Auflösung des Samsara. Das letzte Bild Yaramarana. Alter und Tod setzt Geburt voraus. Wenn da keine Geburt ist, kommt es auch nicht zu Alter und Tod. Geburt, Entstehen, ins Leben treten. Yati setzt Baba Werten voraus. Wenn da kein Werten mehr ist, wenn das Werten überwunden ist, dann wird es auch keine Geburt mehr geben, kein Yati. Baba werden entstehen, hat seine Ursache in Upadana, in ergreifen und festhalten wollen. Und wenn Upadana, unser Greif, unser Anklammerungsreflex überwunden ist, dann wird es auch nicht mehr zu Baba, zu werden und entstehen kommen. und Upadana ergreifen. Hat seine Ursache in Tanha, in Durst, in Verlangen, in Gier, in Haben wollen. Wenn wir also diesen Durst überwinden, wenn er versiegt ist, dann wird es nicht mehr zu Upadana kommen. Und Tanha, der Durst, entsteht aufgrund der Empfindungen, der Vedana. Wenn keine Vedana mehr da sind, dann kommt es auch nicht mehr zu Durst. Die Vedana, die Empfindungen, aber werden unweigerlich hervorgerufen durch Passa, durch Kontakt. Ist aber der Kontakt überwunden, gibt es keinen Kontakt mehr. Dann gibt es auch keine Vedana mehr. Passa, der Kontakt kommt zustande, da wir ja nun einmal diese Salayatana haben, diese sechs Grundlagen, die fünf Sinne und das Denken. Wären die Salayatana nicht da, dann käme es nicht zu Kontakt. Aber diese sechs Grundlagen, die haben wir notwendigerweise, weil der Name Rupa ist, ein Geist in einem Körper. Wäre da kein Geist in einem Körper, dann gäbe es auch nicht die sechs Grundlagen. Und diese Namarupa, diese Person, die aus Körper und Geist steht, die kommt zusammen, weil es da ein Bewusstsein gibt, das diesen Körper und Geist haben will, das sich inkarnieren will, das ins Leben treten will. Wäre dieses Bewusstsein nicht da, dann würde auch keine Person aus Körper und Geist entstehen, dann käme es nicht zum Namen Rupa. Dieses Vinyana, dieses Bewusstsein entsteht aber aufgrund von früheren Willensimpulsen, von Karma-Formation, von dem, was wir alles noch tun wollen. Während diese Willensimpulse, diese Formkräfte, dieses Gestaltenwollen nicht da, dann käme es auch nicht zu Bewusstsein, zu Vinyana. Woher aber kommen diese Sankharas, diese Willensimpulse? Nun, sie entstehen aufgrund unserer Unwissenheit. Wäre die Unwissenheit, die spirituelle Unwissenheit, die Verblendung überwunden, dann gäbe es nicht diese Willensimpulse. Wenn es also gelingt, Avidya, so der Pali-Ausdruck, oder Avidya in Sanskrit, zu zerstören, dann hätten wir dieses ganze Samsara für uns zerstört. Wir hätten es überwunden. Wir müssen nur diese Verblendung überwinden. Dann haben wir Samsara zerstört, dann wären wir befreit. Und das sehen wir von Yathabuddha in Jnanadasana aus, von dem achten Punkt auf dem Pfad zur Vollkommenheit. Das letzte Wegstück. Dies alles erkannt haben, sehen, vollkommen verstanden und verwirklicht zu haben. Das nennen wir Yathabuddha Jnanadasana. Das ist der Punkt des Stromeintritts. Der Punkt, von dem an ein Zurückfallen in Samsara nicht mehr möglich ist. Und wozu führt die wirkliche Annahme dieser Erkenntnis? Nun, sie führt. Zu Nibbida. Zu Rückzug. Zu Abwendung. Abwendungen von dem, was Samsara bietet. Rückzug aus der Welt des Bedingten entsteht. Nibbida. Der neunte Schritt. Der 12 progressiven Nidanas. Der 21. wenn wir die zyklischen dazu zählen. Nibbida. Rückzug. Und zurückgezogen aus der Welt von Samsara kommt es zu Viraga, zur Triebversiegung, dem 22. Nidana von allen, Versiegung der Triebe. Wir lassen die animalischen Impulse endgültig hinter uns. Die höhere Evolution geht ihrer Vollendung entgegen. Viraga, Versiegung der Triebe. Und wenn diese Triebe endgültig versiegt sind, dann haben wir Vimukti, oder mit dem Pali-Begriff Vimutti, erreicht. Freiheit. Wie hat doch der Buddha verkündet, so wie der ganze weite Ozean nur einen einzigen Geschmack hat, den Geschmack des Salzes, so hat auch diese Lehre nur einen einzigen Geschmack, den Geschmack von Freiheit. Vimukti. Der vorletzte Schritt. Vor dem vollkommenen Vordringen zu Nirvana. Und so kommen wir zum Punkt 24, zum letzten Punkt, der im Bereich des Nirvana liegt. Asavakaidanyana, Wissen um die Zerstörung der Asavas. Wissen um die Zerstörung aller Triebe. Vier Triebe sind es, von denen wir dann wissen, dass wir sie zerstört haben. Alle vier Triebe. Asava Kanyandhyana. Wissen um die Zerstörung der Triebe. Der erste Trieb ist zerstört. Und wir wissen davon. Es ist der Sinnlichkeitstrieb. Der zweite Trieb ist zerstört und wir wissen davon. Es ist der Daseinstrieb. Und dieser beinhaltet auch seine negative Variante, den Nichtseinstrieb. Der dritte Trieb ist zerstört. Dit Asava. Es ist der Trieb, Ansichten zu entwickeln, Meinungen zu vertreten. Jede Ansicht ist nur eine Ansicht, ist nur eine Meinung. Sie ist logischerweise unvollkommen, weil sie nicht das Ganze sieht. Und der vierte Trieb ist versiegt. Avich-Asava. Der Trieb einfach in spiritueller Unwissenheit dahin leben zu wollen. Avich-Asava. Asava Kanyandhyana. Wissen um die Zerstörung aller Antriebe. Es ist vollendet. Nichts ist mehr zu tun. Nicht mehr wird man dann, wenn man so weit ist, einer Wiedergeburt entgegengehen müssen.